Amen.
Liebe Geschwister, preist den Herrn.
Amen.
Lasst uns bitte Platz nehmen heute Morgen. Ich bin dem Herrn dankbar für eine gute Versammlung soweit. Wir sind heute hier wegen dem Kreuz. Was Jesus für uns getan hat, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Ich bin dankbar für den Tag, als er sein Blut vergossen hat. Uns aller Flecken losgemacht hat. Uns zu heiligen, reinen Menschen gemacht hat, wie Schwester Julia schon gesagt hat. Welch ein Wunder, heute hier zu sein. Wisst ihr, ich bin müde davon, dass die religiöse Welt davon spricht, dass wir alle nur arme Sünder sind. Und dass ich bin dankbar, dass Gott mehr Kraft hat, als uns nur als Sünder zu haben. Und dass Gott uns Heilige gemacht hat. Dass wir heute rein sind in einer sündigen Welt. Keine schmutzigen Gedanken mehr haben. Kein unreines Herz mehr haben. Dass wir junge Leute nicht den sündigen Lüsten der Welt nachlaufen, wie so viele andere in unserem Alter. Wir machen Gott keine Ehre, indem wir die Erlösung runterziehen und indem wir sagen, wie schlimm wir alle sind und wie schwach wir sind. Ich bin dankbar, dass Gott Kraft hat, uns ohne Flecken, ohne Straucheln und ohne Sünde zu erhalten. Und ich bin sehr dankbar, für wie Gott uns heute Morgen bereits geholfen hat. Ich möchte nur mich anschließen, dem Geist dieser Versammlung und mit Gottes Hilfe zu uns predigen. Und ich hoffe, dass Gott mit uns sein wird. Wenn wir hier stehen, ohne den Herrn, ist alles, was wir tun, vergeblich. Ich möchte beginnen in Offenbarung 19, Vers 10. Und ich glaube, das wird vielleicht nicht ganz einfach sein. So bitte ich euch, mit mir zu predigen, mir zu folgen, dass wir am Ende die Bürde verstehen. Offenbarung 19, Vers 10. Hier spricht Johannes und er sagt, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ich weiß, dass viele Menschen nicht viel anfangen können mit der Offenbarung, mit diesem Vers. Was meint? Ich möchte anfangen, indem ich darüber spreche. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Dieses Wort Zeugnis ist das griechische Wort G3141 und bedeutet so viel wie die Legitimation, die Rechtfertigung, das Zeugnis vor Gericht, das, was jemanden bestätigt, als was er ist.
Okay?
Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung oder der Geist der Prophetie. Ja, dasselbe, Weissagung ist Prophetie. Wisst ihr, woher wir wissen, dass Jesus der Messias ist? Ist nicht, weil er ein lieber Mensch war. Er war ein lieber Mensch, aber zur Zeit Jesu sind viele andere liebe Menschen gewesen. Manchmal denken wir, wenn jemand nett ist, ist er ein Gott außer mir. Jesus war der Mann Gottes, weil er in der Prophetie war.
Ja, genau. Okay.
Und so gab es aus diesem Grund über 7000 Stellen im Neuen Testament, wo die Schreiber gesagt haben, weil der Prophet sagt. Und so können wir das Leben Jesu durchgehen. Es beginnt mit seinem Geburtsort. Micha 5, Vers 1 sagt, Bethlehem Ephrata. Die du eine kleine Stadt bist, aus dir wird der Erlöser hervorgehen. Genau. Und wisst ihr, was die Evangelien gemacht haben? Sie haben gesagt, und Jesus ist geboren in Bethlehem, damit erfüllt würde, was der Prophet Micha sagt. Genau. Wir könnten weitergehen zu Jesaja 7, Vers 14 ist es, glaube ich, wo es heißt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und deshalb kommt Matthäus in Kapitel 1, Vers 18 und sagt, und die Jungfrau ist schwanger geworden und hat ihr Baby in Windeln gewickelt, damit erfüllt würde. Und so könnten wir Prophetie für Prophetie durchgehen. Genau. Daniel 9 in den 70 Wochen prophezeit das Jahr, wo Jesus kommt. Es sagt, es werden 62 Wochen sein und dann 7 Wochen. Entschuldigung, erst 7, dann 62. Und dann kommt der Gesalbte. Und wir kennen die Prophetie ein Tag für ein Jahr. 490 Jahre nachdem Daniel diese Vision bekommen hat, kam Jesus auf die Bildfläche. Der Geist der Weissagung. Wir könnten gehen zu Stellen wie Psalm 22, wo es spricht, dass kein Knochen an ihm gebrochen wird, sondern seine Seite durchbohrt wird und ein Strom des Heils. Und dann kommen die Schreiber des Neuen Testaments und sagen, wisst ihr, man hat Jesu Knochen nicht gebrochen am Kreuz, aber man hat seine Seite durchbohrt. Wir könnten darüber gehen, wie es in dem gleichen Psalm spricht, dass sie seine Kleider aufgeteilt haben. Es spricht im Alten Testament in Sacharja 10 von 30 Silberlingen und dem Acker eines Töpfers. Und was hat Judas getan? 30 Silberlinge. Und dann hat man den Blutacker gekauft. Und so ist Jesu Zeugnis Weissagung. Die Bibel sagt uns, es würden viele falsche Christus aufkommen. Als Jesus auf der Welt war, wusstet ihr, dass viele Eltern ihr Kind Jesus genannt haben. Viele haben gedacht, nun, vielleicht ist mein Kind der Erlöser Israels. Und wenn wir die Geschichte anschauen, er sagt sogar Jesus selber, hört nicht hin, wenn sie sagen, er ist auf dem Feld, hört nicht hin, wenn er ist da, weil es werden viele in meinem Namen kommen. Woher können die Menschen wissen, was der Mann Gottes ist und was nicht? Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Jesus hat sich legitimiert durch Prophetie. Und jetzt möchten wir gehen nochmal zu dem Vers und etwas früher lesen, wo es heißt, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Hier hatten wir plötzlich andere Menschen, Brüder von Johannes, Mitknechte, die dieselbe Legitimation haben, wie sie Jesus hatten. Und so ist mein Thema heute Morgen das Zeugnis der Mitknechte von Johannes. Oder prophetische Identität. Es ist genau dasselbe. Okay? Hier haben wir eigentlich den Engel, der Johannes die Offenbarung gezeigt hat. Er hat ihm das Tier gezeigt, er hat ihm den Abfall gezeigt, er hat ihm das Lösen der Winde gezeigt, die Versiegelten, alles, alles, bis zum Ende. Und dann, Johannes ist so überwältigt von der Offenbarung, dass er zu seinen Füßen fällt. Und dann sagt ihm dieser Engel was ganz Wunderbares. Er sagt, das Zeugnis Jesu ist Prophetie und ich, der Engel der Endzeit, bin dein Bruder. Und auch ich habe das Zeugnis Jesu. Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir die Heiligen der Endzeit sind, ist unsere Grundlage Prophetie. Ohne erfüllte Prophetie, wie Jesus Prophetie erfüllt hat, haben wir keine Existenzberechtigung. Wir wollen nicht nur eine Gruppe sein, die es ernster nimmt. Ich möchte, dass wir eine Vision haben, Geschwister, heute. Wir wollen nicht nur Leute sein, die den Glauben ernst nehmen, auch wenn wir unseren Glauben ernst nehmen. Aber wir müssen sagen können, damit erfüllt würde, was die Offenbarung sagt. Damit erfüllt würde, was Matthäus 13, was Bruder Samuel gelesen hat, sagt. Damit erfüllt würde, was Jeremia sagt und was Daniel sagt und was Zacharia 14, Vers 7 sagt. Wir ohne prophetische Identität haben keine Existenzberechtigung. Es ist so wichtig, dass ich das nochmal wiederhole. Ohne eine prophetische Identität, ohne ein, damit erfüllt würde, was der Prophet sagt, haben wir keine Existenzberechtigung. Sind wir nur einfach eine weitere protestantische Gruppe unter tausenden von protestantischen Gruppen. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt von diesem Engel der Abendzeit, dass er hat das Zeugnis Jesu. Und so möchte ich ein bisschen darüber predigen, wie wir das Zeugnis Jesu haben. Und ich glaube, dass wir unsere Herzen damit ermutigen können. Wir gehen zurück zu 1. Petrus 1, Vers 10. Ich möchte dies als Beispiel anführen, wie Prophetie funktioniert. 1. Petrus 1, Vers 10. Wisst ihr, lass mich das sagen. Wir leben in einer Zeit, die sehr ähnlich ist wie die Zeit, wo Jesus war. Wo viele sagen, ich bin's. Und hier weht der Herr und hier. Und so wie es damals viele falsche Christusse gibt, gibt es heute viele falsche, ich sag das mal, Christusse. Ja? Auch wenn sie sie nicht als Christus direkt bezeichnen, wobei sogar das manche. Aber wisst ihr, wie du geistlich unterscheiden kannst? In dem ganzen religiösen Wirrwarr, das Zeugnis Jesu. Schau Prophetie an. Wisst ihr, warum wir wissen, dass Mohammed nicht ein Prophet Gottes war? Weil er nicht in die Linie der Prophetie eingestimmt hat. Über Mohammed kann man nicht sagen, damit erfüllt würde, was Jesaja sagt. Er wird geboren in Mekka. Sowas gibt es nicht in der Prophetie. Josef Schmidt, verschiedene. Die einzige Ausrichtung, der einzige Kompass ist Prophetie. Und ich möchte uns heute helfen zu verstehen, dass Prophetie immer verbunden ist. Und wenn wir Prophetie verstehen, haben wir Sicherheit. Amen. Ich denke, je mehr wir in diese Botschaft kommen, desto mehr werden wir verstehen. 1. Petrus 1, Vers 10. 1. Petrus 1, Vers 10. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht und von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt. Hier spricht es über die Propheten des Alten Testaments, die über die Erlösung, die Jesus bringen wollte, nachgeforscht haben. Ich möchte euch etwas sagen, Erlösung hat nicht begonnen auf Golgatha. Erlösung hat begonnen in der Prophetie. Als Jesaja sagte, er wird eure Sünden wegwaschen, egal wie rot sie sind, wie Schnee werdet ihr weiß werden. Das war Erlösung, verbunden mit dem Zeugnis Jesu. Und so haben wir die Propheten, die der Gnade, die wir heute haben, schon vorher geforscht haben. Es heißt, Vers 11, sie haben nachgeforscht. Auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutet. Sie hatten den Geist des Christus in sich und er hat hingedeutet auf eine Zeit, für die der Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit. Ich möchte sagen, das ist unsere Zeit. Wir leben nicht in der Zeit der Leiden des Christus, aber in der darauf folgenden Herrlichkeit. Wisst ihr, ich möchte nur ganz kurz sagen, was ich schon manchmal gesagt habe, dass ich dankbar bin, dass ich heute leben darf. Ich würde in keiner anderen Zeit lieber leben, weil wir leben in der Zeit der Herrlichkeit, die folgt und produziert wurde von dem, was Jesus gemacht hat. Und glaub mir, es ist eine herrliche Zeit. Wenn du verstehst, was Gott getan hat, ist es herrlich, herrlich. Manche Leute wundern sich, wieso wir so laut sind und wieso wir jauchzen und wieso wir so Gott preisen. Nun, wir leben in der Zeit der Herrlichkeit, die folgt. Und oh, wenn sie Herrlichkeit denken haben in der Welt, wir haben Herrlichkeit, die Substanz hat, die prophetische Grundlage hat, die Identität hat. Wenn du nur verstehst, was Gott getan hat, kannst du es nicht in dir halten.
Ja, genau.
Die darauf folgenden Herrlichkeiten. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel her gesandt wurde. Dinge, in die selbst die Herrlichkeit, die Engel hineinschauen begehrten. Was ich aus diesem Abschnitt rausnehmen möchte, ist, es spricht über die Propheten des Alten Testaments und es sagt, sie haben das Evangelium verkündigt. Wisst ihr, warum wir nicht nur das Neue Testament lesen? Mich hat mal einer gefragt, warum haben wir überhaupt das Alte Testament? Ja, wir brauchen keine Opfer, dies. Wisst ihr warum? Weil die schon das Evangelium verkündigt haben. Und deshalb sagt die Offenbarung, dass die Frau auf dem Mond stand. Wenn wir nicht eine Grundlage von Evangelium in den Propheten hätten, wären wir ohne Fundament, ohne Grundlage. Und ich bin so dankbar, das ist das Prinzip, wie Gott arbeitet, um unterscheiden zu können, wo ist das Werk Gottes und wo ist das Fake oder falsche Werk oder Werk des Teufels. Wisst ihr, der Teufel hat nichts geschaffen, sondern er versucht immer, Gottes Werk zu imitieren. Und wie sollen wir als Gläubige unseren Weg finden? Prophetie. So, ich predige heute Morgen über prophetische Identität. Und ich möchte zu einem Mann gehen, der sehr, sehr ähnlich ist wie wir. Und das ist Johannes der Täufer. Wisst ihr, dass wir in einer ganz ähnlichen Zeit leben und eine ähnliche Berufung und Aufgabe haben wie Johannes der Täufer? Und in Johannes 1, Vers 19 heißt es, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem und die Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Wir gehen gleich weiter, aber ich möchte hier etwas herausnehmen. Hier sagt es, dies ist das Zeugnis des Johannes. Ich habe das studiert und hier ist dasselbe Wort, das in Offenbarung 19, Vers 10 ist, nämlich das griechische Wort G3141. Was heißt, hier ist die Legitimation, das Zeugnis, die Existenzberechtigung, dasselbe, was über Jesus heißt, das Zeugnis Jesu. Dasselbe Wort ist hier über Johannes. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Okay, lesen wir weiter. Und er bekannte und leugnete es nicht, sondern sprach, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was bist du denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Ich möchte sagen, eine berechtigte Frage. Leute können dich fragen, wer bist du? Leute dürfen uns fragen, wer bist du? Ist berechtigt. Was ist deine Identität? Lass mich das sagen. Johannes wusste erstens, wer er nicht war. Viele Leute machen schon da den Fehler. Sie wissen nicht, wer sie sind, aber sie wissen auch nicht, wer sie nicht sind. Viele Leute denken, sie sind berufen, Prediger zu sein, Apostel zu sein, und sie sind es nicht. Und glaub mir, dieser Irrtum ist genauso schlimm. Lass mich klarstellen. Nicht, dass dein, ich habe für mich gefragt, ist das ein Widerspruch in der Bibel? Jesus sagt, er ist der Elia, der kommen sollte. Genau. Und Johannes sagt, ich bin nicht Elia. Ja? Ich glaube, er meint hier, ich bin nicht der auferstandene Prophet Elia aus dem Alten Testament, weil die Juden haben gedacht, Elia würde wieder auferstehen. Aber er war der Prophet in dem Geist und in der Kraft Elias. Deshalb hat Jesus gesagt, er ist der Elia, der kommen sollte. Okay? Kein Fehler, kein Widerspruch in der Bibel. Er wusste, was er nicht war. Und dann fragen sie ihn, wer bist du denn? Und ich möchte sagen, die einzig legitime Antwort war die, die Johannes gefunden hat. Er sprach, Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Prophet des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Er sagt, ich bin. Wir rufen den Weg, diese vorzubereiten. Und dann greift er zurück zu dem letzten Propheten und sagt, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wisst ihr, dass Johannes der Täufer hatte seine Identität prophetisch begründet. Und jetzt möchte ich möchte nicht zu früh meinen Sprung machen, aber ich möchte etwas sagen über unsere Zeit. Johannes war nach einer langen Zeit der Stille, 400 Jahre kein Prophet, und er musste den Weg Jesu vorbereiten. Wir kommen aus einer langen Zeit der Stille. Es gab einen Abfall. Offenbarung sagt, als das siebte Siegel öffnete, war ein Schweigen im Himmel. Keine Posaune ist ertönt. Kein guter Zustand. Viele Jahre geistliche Stille. Und Gott hat uns berufen, das Kommen Jesu vorzubereiten. Wie Johannes das erste Kommen vorbereitet hat, müssen wir das zweite Kommen Jesu vorbereiten. Und wisst ihr, was unsere Legitimation ist? Nur wenn wir sagen können, ich bin, was der Prophet sagt. Was Prophetie sagt, was das sagt, was das sagt. Wisst ihr, ein Mann Gottes muss sagen können, ich bin. Viele Leute sagen, ich bin nicht, ich bin. Hört sich demütig an und ist wirklich stolz. Wenn Gott dich berufen hat, dann musst du dich prophetisch orientieren und sagen, und ich bin's, ich kann's nicht ändern. Gott hat mich berufen. Ich möchte heute Morgen sagen, ich bin ein Prediger des Evangeliums. Wenn ich es nicht wäre, müsste ich meinen Mund halten und nie wieder hinter eine Kanzel gehen. Ich glaube, die Welt braucht nicht Prediger, die nicht wissen, sind sie es oder sind sie es nicht. Die kommen, ja, ich weiß, ich möchte ein paar Gedanken aus dem Wort teilen. Ich hoffe, ich zähle niemanden auf die Zehe treten. Das ist nicht die Zeit, das wir heute brauchen. Wir brauchen Männer wie Johannes, die sagen können, ich bin. Weil der Prophet sagt, und ich möchte dich fragen, was bist du heute Morgen? Wenn du dich nicht in Prophetie findest, bist du nicht. Wenn du dich nicht in Prophetie findest, bist du nichts. Ganz, ganz interessanter Vers über einen jungen Mann. Und ich möchte etwas sagen zu euch jungen Brüdern und zu euch jungen Schwestern. Manchmal fühlen sich die jungen Schwestern ausgelassen, wenn man immer die jungen Brüder anspricht. Aber zu euch jungen Leuten. Ich finde es, dieser Vers war mir neu, als ich heute Morgen das gelesen habe in meiner Andacht, habe ich gedacht, jetzt kann ich verstehen, warum Timotheus so eifrig war, wie er war. Hört mal her, was Paulus zu ihm sagt in 1. Timotheus 1, Vers 18. 1. Timotheus 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagung, damit du durch sie gestärkt wirst und den guten Kampf kämpfst. Geschwister, ich lese den Vers nochmal. Wisst ihr, was Paulus hier zu Timotheus eigentlich sagt? Das ist tief. Er spricht hier zu seinem Sohn im Evangelium und sagt, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagung. Er sagt hier, du sollst den guten Kampf kämpfen, weil du in Prophetie bist. Timotheus hat verstanden, ich bin ein Teil der Erfüllung. Und deshalb hat er keine Versuchung gehabt, weltlich zu sein und halbherzig zu sein. Und wisst ihr, was ich zu euch jungen Leuten gesagt habe in der Jugendstunde? Wenn wir unsere prophetische Identität verstehen, werden wir keine Kämpfe mehr haben mit Weltlichkeit. Dann brauchen wir nicht immer Ermahnung und Ermutigung. Wenn du verstehst, Gott hat uns in seinen Plan mit einbezogen. Und ich möchte etwas klarstellen. Ich glaube nicht, dass Timotheus als Person in einem der Propheten genannt wurde. Ja, Jesus war genannt, Johannes, ganz besondere Männer Gottes wurden individuell genannt. Ja? Maria als die Mutter, könnt ihr euch vorstellen, wie Maria sich fühlte, als sie schwanger war und den Vers gelesen hat, die Jungfrau wird schwanger werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie in ihrem Zimmer saß, und den Prophet gelesen hat, und gesagt hat, ich bin's. Gott hat mich berufen. Wisst ihr, dass Maria keine Kämpfe mehr hatte? Irgendwie Jesus den Rücken zuzukehren und ich bin's. Und wisst ihr, so ähnlich war Timotheus war ein Teil von Prophetie über seine Zeit. Und das hat ihm gereicht. Wisst ihr, Timotheus hat verstanden, dass Gott sie berufen hat, den Ursprung der christlichen Gemeinde zu sein. Er war nicht einer der Propheten, die mit Namen genannt, aber er hat gesagt, ich bin ein Teil. Er hat gesagt, es spricht über eine Frau, es spricht darüber das Zion an einem, und ich bin ein Teil. Und Geschwister, genauso geht es um uns. Die Prophetie erwähnt nicht Bro Matthias und Bro Sa, aber sie erwähnt uns.
als sein Teil. Und jetzt möchte ich gehen zu Versen, Geschwister, wo wir uns finden in der Bibel. Und Geschwister, das muss uns verändern. Wenn du sagst, ich finde mich im Wort Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Propheten uns gesehen haben am Ende der Zeit? Könnt ihr euch vorstellen, wie Johannes gefühlt haben muss, als er den Abfall gesehen hat? Als er gesehen hat, meine Mitapostel sind getötet, die Welt kommt rein. Er hat gesagt, alles ist verloren. Und dann kam ein Engel und sagte ihm, Johannes, ich zeig dir das Ende der Gemeinde. Ich zeig dir ein herrliches Ende. Ich zeig dir eine große Schar. Er durfte nicht alles aufschreiben, weil der Engel sagt, versiegle ein bisschen, was die Winde... Aber wisst ihr, ich glaube, Johannes hat uns gesehen. Er hat gesehen, dass am Ende der Zeit wieder junge Männer sein werden, junge Frauen, die weissagen. Er hat gesehen, dass die Gemeinde heilig sein wird. Er hat gesehen, eine Schar aus allen Nationen, nicht mehr nur Juden. Könnt ihr euch vorstellen, wie Johannes gedacht hat? Er hat gesagt, nicht mehr nur wir Juden, Indianer und Deutsche und Österreicher und Amerikaner und Chinesen und plötzlich alle. Und Geschwister, ich glaube, wenn wir uns in Prophetie finden, haben wir erst eine echte Identität. Offenbarung 7. Vers 9. Und nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Palmzweige waren in ihren Händen. Wisst ihr, dass das sind wir? Diese große Schar. Wir wissen, dass Palmzweige ist ein Bild auf Sieg über die Sünde, auf Heiligkeit. Und wisst ihr, hier hat Johannes einen Ausblick gehabt, ganz auf das Ende. Und ich lese weiter. Und er rief und sprach mit lauter Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel oder alle Botschafter, alle Gesandten Gottes, die Prediger, standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen vor Gott, der auf dem Thron saß, auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen. Wisst ihr, erstmal möchte ich hier kurz anhalten. Hier sieht er die große Schar am Ende der Zeit und er sagt, ich sah die Engel Gottes, ich sah die vier lebendigen Wesen und ich sah die 24 Ältesten. Das sollte bei euch, die ihr Bibelstudenten seid, jetzt wissen wir, wo das hingehört, nämlich nach Offenbarung 4. Wir haben hier immer noch die gleiche Vision wie Offenbarung 4. Und ihr braucht da nicht unbedingt hingehen, aber ich zitiere euch, was in Offenbarung 4 steht. Es heißt, hier begann er zu sehen, inmitten der Gemeinde oder inmitten der sieben goldenen Leuchter, eine Tür war geöffnet und ich sah den Thron Gottes. Und das war nicht nur der Thron Gottes, wie er am jüngsten Gericht ist, sondern mit dem Thron Gottes saßen andere Throne oder andere Stühle, nämlich 24. Es heißt, ich sah vier lebendige Wesen. Wisst ihr, ich möchte nur kurz biblisch begründen, diese 24 Ältesten, und diese vier lebendigen Wesen waren nicht irgendwelche himmlischen Wesen, die wir sehen werden, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Warum wissen wir das? Offenbarung 5, Vers 8 sagt, und ich sah, wie die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten niederfallen. Und dann sagt es in Vers 9, und sie sprechen, du hast uns erlöst und uns für Gott erkauft mit dem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. So, hier können wir biblisch sehen, dass sowohl die vier lebendigen Wesen als auch die 24 Ältesten sind erlöste Menschen. Mit dem Blut Gottes erkauft, aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen. Das sagt mir nicht nur Juden. Die ersten waren Juden, aber die 24 Ältesten und die vier lebendigen waren aus den Nationen. Das waren erlöste Heiden. Das sollte mich und dich glücklich machen, weil keiner von uns Jude ist. Und wir wissen, dass Jesus zu den ersten 12, die alle Juden waren, gesagt hat, ihr werdet mit mir auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten, also den Aposteln, so wie Bruder Samuel heute schon gesagt hat, das Gericht zu übergeben. Aber hier in Offenbarung 4 haben wir 24. Das heißt, weitere 12 am Ende der Zeit, die Gott genauso berufen hat wie die ersten 12. Und Geschwister, ich bin dankbar, dass wir das vor unseren Augen gesehen haben. Ich bin dankbar, dass wir die Bibel lesen können. Und es ist Fleisch. Es ist Erfüllung. Es ist Realität. Ich möchte mich ja gar nicht mit... Wir könnten das als Studium machen. Wir könnten beweisen, dass Paulus und Petrus von sich sagt, ich bin ein Mitältester, das Älteste biblisch ein Bild auf Apostel ist und all diese Dinge. Aber ich möchte einfach nur das Prinzip herausnehmen, wie wir die Bibel lesen sollen. Wie wir die Offenbarung lesen sollen. Wir sollen die Offenbarung nicht nur wie ein Buch lesen. Wir können sie lesen und uns darin finden. Wir können sie lesen und uns darin sehen. Ich weiß, als ich letztes Mal in meiner Andacht, das war schon vor ein paar Tagen, gelesen habe über die, die auf dem gläsernen Meer standen. und die Palmzweige hatten und die das Sieg über das Tier hatten. Da habe ich gedacht, oh, das spricht nicht von irgendwelchen, die, den Drachen oder den Löwen. Wir wissen über die Tiere in der Offenbarung. Oh, ja. Aber hier spricht es vom letzten Tier. Und da waren solche, die Sieg. Da habe ich wieder gedacht, oh, ich bin einer von denen, die den Sieg über das Tier haben. Ich lese euch einen anderen Vers, in dem ich mich wieder gesehen habe. Den ich immer wieder lese, wenn ich mutlos werde. Wisst ihr, ich sage euch, Geschwister, wie ich mich ermutige. Ich lese nicht immer im Psalm 23, obwohl das gut ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er leidet mich. Wisst ihr, was ich gelesen habe, als mir mutlos war? Mich hat jemand von den jungen Leuten geschrieben, oh, ich gehe durch Kämpfe und wir gehen durch Kämpfe. Aber ich sage euch, junge Leute, wie ihr Kämpfe überwindet. Ich habe gelesen Offenbarung. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten. Und ich bin kein Apostel, aber ich bin einer der Propheten oder der Prediger Gottes in der letzten Zeit. Und dann habe ich gesagt, hier steht, freut euch über sie. Sie ist noch nicht ganz gefallen, aber sie hat angefangen zu fallen und sie wird fallen. Und ich bin ein Teil von Offenbarung 18, Vers 20. Ich sage das nochmal. Ich glaube, ich bin ein Teil von Offenbarung 18, Vers 20. Wisst ihr, dass das ist, was protestantische Christen nicht ausstehen? Dafür hassen sie uns. Wir gehen in die Bibel und wir glauben dem Wort Gottes und der Prophetie. Wisst ihr, dass die meisten Christen heute sagen, ja, wir sind einfach nur Gläubige und wir wollen irgendwie unsere Erlösung bewahren und irgendwie zum Himmel schaffen. Kein Bezug, kein Feuer, keine Herrlichkeit. Wisst ihr warum? Keine prophetische Identität. Kein Zeugnis Jesu, kein Geist der Weissagung. Und ich möchte euch sagen, wenn wir wirklich das Ende der Welt haben und wenn Gott wirklich kommt, dann muss es irgendwo die heilige Braut geben. Die reine Braut, die keinen Flecken hat. Dann muss es wieder das Zeugnis Jesu geben. Dann muss es wieder erfüllte Prophetie geben. Ich möchte euch was sagen, noch nicht alle Prophetie ist erfüllt. Wer wird sie erfüllen? Ich möchte allen Christen sagen, die sagen, ja, wir können nicht, dann seid's halt nicht. Aber Gott hat heute noch Menschen, die sagen, und ich werde es erfüllen. Freut euch über sie. Geschwister, ich bin dankbar heute Abend für die Zeit, in der wir leben, für das Zeugnis Jesu. Ich habe 4 Seiten Notizen und ich bin bei der ersten. Aber ich denke, wir sind fertig. Möge Gott euch segnen. Ich hoffe, ihr habt die Bürde verstanden. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Wir sind nicht ohne Kompass. Wir sind nicht ohne Identität. Wir können zurückschauen und sagen, damit das Wort erfüllt würde, das die Propheten sagen.